Guten Morgen. Ich habe euch heute Morgen ein Messinstrument mitgebracht. Und dieses Messinstrument hat ein irres Potenzial. Es ist sogar so, dass wenn wir es schaffen, die Messergebnisse richtig zu interpretieren, dass diese Ergebnisse das Potenzial haben, unsere Beziehung qualitativ auf ein ganz neues Level zu heben. Und ich brauche mal die Christiane hier, um das mit mir zu demonstrieren. Christiane, wenn du dich vielleicht mal hier so hinstellen würdest und guck bitte nicht nach oben, okay? Genau, also das hier, das ist ein Pfeil, ja? Und dieser Pfeil ist total intelligent. Ihr seht das vielleicht, ihr, die hier vorne sitzt, ne? Der hat eine Batterie, der hat Bluetooth und sogar WLAN, ja? Total irre. Und der hat eine ganz bestimmte Eigenschaft, dieser Pfeil. Der kann nämlich messen, wo die Aufmerksamkeit in einem Gespräch gerade sitzt. Ja? Das heißt, wenn Christiane und ich uns unterhalten, dann und ich höre so richtig der Christiane zu, dann wandert er darüber, weil der das checkt. Ja? Und irgendwann kommen jetzt auch mal die wichtigen Gesprächsteile, dann geht er halt rüber. Ja? Aber letztlich funktioniert Zuhören. Und das ist total cool, ne? Diesen Pfeil, den braucht ihr noch nicht mal kaufen, braucht man nicht mal als App runterladen, könnt ihr euch einfach vorstellen, ja? Habt ihr immer dabei und hat ein irres Potenzial, unsere Gesprächskultur völlig zu verändern. Und wenn es ums Zuhören geht, dann geht es quasi immer darum, dass wir unser Bestes geben, um diesen Pfeil immer wieder auf unseren Gesprächspartner rüberzuschieben. Ja? Immer wieder vielleicht nachzufragen, zu sagen, hey, erzähl mir mehr davon oder wie hast du dich gefühlt, als du das erlebt hast? Kannst du diese Idee noch ein bisschen näher erläutern? Und das ist im Endeffekt Zuhören, dass wir immer wieder gucken, hey, wo ist dieser Pfeil gerade in unserem Gespräch? Und dass wir immer wieder versuchen, den in die Richtung unseres Gesprächspartners zu schieben. Es gibt dabei nur ein Problem. Dieser Pfeil will nach Hause. Er will nach Hause zur wahren Weisheit, zur Quelle. Er möchte immer wieder dahin, wo wirklich das Zentrum der Welt ist. Vielen Dank, Christiane. Du darfst dich setzen. Das ist nämlich das Problem, dass dieser Pfeil ist wie ein Kompass. Ja? Eine Kompassnadel richtet sich immer wieder zum magnetischen Nordpol aus. Ja? Selbst wenn wir ihn drehen und sonst was, irgendwann kommt er wieder dahin. Und so ist das leider mit dem Pfeil, mit diesem Messpfeil auch. Er kommt irgendwie automatisch, zumindest bei mir, und hey, dir geht es wahrscheinlich ganz, ganz anders. Ich will dir ja nichts unterstellen. Ja, genau, da dreht er sich auch meistens um mich. Ja. Er kommt irgendwie immer wieder zurück zur Quelle der wahren Weisheit und des wahren Glücks. Das Schwierige bei diesem Phänomen ist nur, dass es zu allerlei Problemen führt. Und wir kennen diese Situation doch, dass uns jemand nicht versteht, dass wir vielleicht eine Idee präsentieren oder einen Vorschlag machen oder vielleicht sogar eine Warnung aussprechen. Und es wird nicht ernst genommen. Und wir haben so den Eindruck, der andere hat das gar nicht verstanden, was wir überhaupt gesagt haben. Weil er irgendwie bei irgendwas ganz schnell eingehakt hat und gesagt hat, ja, da muss ich dir das noch von erzählen und so. Männer haben meistens auch so ein Arsenal an Ratschlägen so bei sich. Ja? Also ich merke so, ich habe schnell das nächste Tim Keller Buch, wo ich ganz schnell ein Zitat zu bringen kann, wenn du mir irgendwas erzählst. Und unsere aktuelle Themenreihe lautet ja, be different in deinen Beziehungen. Und das bedeutet ja, sei anders oder mach einen Unterschied in deinen Beziehungen, in der Art und Weise und in dem Umgang, in den Freundschaften, die du mit anderen hast. Und wisst ihr, wovon ich träume? Ich träume davon, dass wir Christen nicht nur als die bekannt sind, die vielleicht für oder gegen irgendwas sind, sondern ich träume davon, dass Menschen von uns sagen, ich hab manchmal echt Schwierigkeiten, all das zu glauben, was die Christen so glauben, ja. Aber die haben mir zugehört. Die interessieren sich für mich. Die wollten wirklich wissen, was ich über Gott und die Welt denke. Die wollten wirklich wissen, wie es mir geht. Ich war da und ich fand manches merkwürdig. Aber ich hatte den Eindruck, ich war willkommen, weil die mir zugehört haben. Die haben sich wirklich für mich interessiert. Und ich träume davon, dass unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen hier in der Gemeinde, unser Umgang hier, aber auch unser Umgang am Arbeitsplatz davon geprägt ist, dass wir einander zuhören, dass wir uns immer wieder bemühen, diesen Pfeil in Richtung unseres Gesprächspartners hinüberzuschieben. Ich träume davon, dass wir dafür bekannt sind, dass Menschen sagen, die Christen, das sind doch die, die zuhören. Aber wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir dahin? Weil wir merken, dass dieser Pfeil immer wieder zurück will zur wahren Weisheit, zur wahren Quelle des Glücks. Wir schauen uns einen Text an, den der Halbbruder von Jesus geschrieben hat, Jakobus. Und wir gehen ihn anhand von drei Fragen durch. Und zwar, warum Zuhören so wichtig ist, warum uns Zuhören manchmal so schwer fällt und wie uns der hörende König hilft, bessere Zuhörer zu werden. Und ich lese uns aus Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Warum ist Zuhören so wichtig? Jakobus sagt, jeder sei schnell bereit zu hören. Aber jeder lasse sich Zeit, bis er redet. Ich hatte in meiner Vorbereitung so die leise Hoffnung, dass das vielleicht nicht so ein ganz universal gemeinter Spruch ist. Oder dass Jakobus vielleicht sagt, so, das ist mehr so Hören auf Gottes Wort und nicht so einander zuhören. Ist leider nicht so. Ja? Und dann fängt so theologische Arbeit an. Ich mache das ja manchmal, dass ich dann gucke, oh, was bedeutet denn dieses griechische Wort, was hier steht für schnell? So Tachos, ja, oder Taxi. Ja? Und ich habe geguckt, kann man das noch irgendwie anders übersetzen? Und man kann das, ja. Also wir haben echt Glück. Es bedeutet nicht nur schnell, es bedeutet auch rasch und ohne Verzögerung, ja. Also hilft uns auch nicht so richtig. Aber warum ist das Jakobus so wichtig? Wir müssen uns vorstellen, er schreibt an Christen, an Judenchristen, die in der Zerstreuung sind, ja. Das heißt, die haben eine richtig schwere Zeit, die werden zum Teil verfolgt. Und mit das Erste, er hält sich nicht lange auf mit irgendwelchen theologischen Vorträgen, mit das Erste, was er ihnen sagt, ist, ey, seid die Besten darin im Zuhören. Hört ganz schnell zu. Hört ganz lange zu, bevor ihr anfangt zu reden. Aber warum? Wir haben das schon entdeckt und viele von euch haben wahrscheinlich Seminare dazu besucht und wir haben es auch schon erlebt, dass Zuhören sowas wie ein Schmiermittel für Beziehungen ist. Ja? Und das ist für die meisten von uns auch nicht neu. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Seminare, Bücher, Methoden und Artikel, wie man Zuhören lernen kann. Und das ist gut und ich empfehle auch jedem davon, das zu lernen und zu lesen. Aber das Coole ist heute, selbst wenn du nicht an Jesus glaubst, selbst wenn du sagst, boah, keine Ahnung, ob Jakobus, ob der gelebt hat und Jesus weiß auch nicht so genau, dieses Messinstrument mit diesem Pfeil, das kannst du kostenlos ausprobieren. Und wenn das funktioniert, wenn du sagst, ja, ich habe gemerkt, ich habe meinem Partner zugehört und der war irgendwie netter danach, dann darfst du das kostenlos behalten. Ja, total easy. Aber warum ist es so wichtig? Warum ist es Jakobus so wichtig gewesen, dass die ersten Christen besonders das Zuhören lernen? Ja, viel später spricht er noch über alle möglichen Dinge, übers Reden und so, aber er sagt so, Zuhören ist fast das Allerwichtigste, was du tun kannst. Ich habe in den letzten Tagen viel darüber gelesen und kaum etwas von dem, was ich gefunden habe, war so kompakt und so weise wie das, was Dietrich Bonhoeffer übers Zuhören geschrieben hat. Dietrich Bonhoeffer ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Theologe des 20. Jahrhunderts. Er war Pastor im Widerstand in der Bekennenden Kirche und ist kurz vor Kriegsende hingerichtet worden. Und er schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben ganz viel übers Zuhören. Und daraus möchte ich euch einige Aspekte weitergeben. Warum ist Zuhören so wichtig? Und das Erste, was er sagt, Zuhören ist ein Dienst. Ja, Zuhören ist etwas, was wir für andere tun. Er schreibt, es ist der Anfang der Liebe zum Bruder, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Und das ist ganz interessant, weil dieses Kapitel, wo das Zuhören drinsteht, das ist das Kapitel, wo er über den Dienst, den man so miteinander und für andere tut. Und er sagt, das Allererste, das Allerwichtigste, was wir, wenn wir anderen dienen möchten, tun müssen, ist das Zuhören. Das kommt noch vor Hilfsbereitschaft, das kommt noch vor davor, dass wir mit anderen über Gott sprechen. Das kommt noch vor der Ermahnung. Und jetzt kommt ein Satz, der trifft besonders auf mich zu, vielleicht auch auf dich. Und ja, besonders wahrscheinlich auf die Leute, die regelmäßig hier vorne stehen. Bonhoeffer schreibt kurz danach, Christen, besonders Prediger, meinen so oft, sie müssten immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, etwas bieten. Das sei ihr einziger Dienst. Sie vergessen, dass Zuhören ein größerer Dienst sein kann als Reden. Ich habe mich dabei ertappt, vielleicht du auch. Zuhören ist ein Dienst, sagt Dietrich Bonhoeffer. Das Zweite, was er sagt, Zuhören macht uns zu besseren Ratgebern. Das finden wir auch überall in den Sprüchen. In Sprüche 18, Vers 13 steht zum Beispiel, ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, mit den Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass Menschen mir ein Problem schildern und ich sofort denke, das ist vielleicht auch ein typisch männliches Problem. Ah, dein Problem ist ein Nagel, ich habe einen Hammer dabei, ich hau mal drauf. Ja? Nicht alle Männer, aber viele Männer haben so die Tendenz zu sagen, hey, du schilderst mir ein Problem, ich sag dir sofort, was ich für Lösungen habe oder für Lösungsvorschläge habe, wie man das beheben kann. Und dabei will der andere das gar nicht. Und ich merke auch, je länger ich mit Leuten spreche, ab und an, das Problem ist meistens viel, viel komplexer als das, was ich so bisher erfasst habe. Und nicht alle Probleme sind wirklich ein Nagel. Manchmal braucht man auch einen Schraubenzieher und es ist total wichtig, dass wir zuhören, um anderen Rat geben zu können. Das Dritte, was Bonhoeffer sagt, zuhören ist evangelistisch. Er schreibt, viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Mich hat das ehrlich gesagt ziemlich nachdenklich gemacht. Und ich habe mich gefragt, mit welchem Recht glaube ich denn eigentlich, dass ich anderen Leuten sagen kann, was ich über Gott denke, was ich meine, was die gute Botschaft ist, wenn ich mich gar nicht dafür interessiere, was sie denken. Tim Keller ist ein Pastor aus New York und hat eine Gemeinde gegründet für Menschen, die ganz arg skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben sind. Und einer der großen Werte, die sie haben als Gemeinde, ist, dass Menschen, die skeptisch sind, willkommen geheißen werden. Und er hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass wir Christen, also er spricht für die Christenheit, wir können weitaus besser werden im Zuhören. Und wir sollten nicht anfangen zu reden, bis wir den Standpunkt des Skeptikers so gut wiedergeben können, dass er sagen würde, ja, also genauso wie du es beschrieben hast, so sehe ich das. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Dann und nur dann solltest du versuchen, mit jemandem zu sprechen und ihm den christlichen Glauben zu empfehlen. Und ich möchte uns, ich merke so, das ist für mich eine Riesenherausforderung. Ich möchte uns einladen, dass wir den Menschen in unserem Umfeld zuhören. Bei der Arbeit, in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundschaften, in unserer Familie. Das kann man übrigens auch hervorragend beim Winterspielplatz tun. Und ich glaube, es ist schön, in dieses Gebäude zu kommen und irgendwas Schönes und Nettes zu erleben. Aber wisst ihr, wann man sich zu Hause fühlt? Wann man sich fühlt, als wäre man in einer Familie? Wenn ich merke, ich werde verstanden, wenn ich merke, mir wird zugehört. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört, sagt Bonhoeffer. Und sie finden es unter Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Lasst uns ein Ohr haben für die Menschen in unserem Umfeld, für die Menschen in unserer Stadt. Und das Vierte, warum Zuhören so wichtig ist. Bonhoeffer sagt, das Zuhören sagt etwas über den Zustand unseres geistlichen Lebens aus. Er schreibt zum Ende von diesem Exkurs übers Zuhören, wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an und zuletzt bleibt nur noch das geistliche Geschwätz. Und das ist was mir ganz viele Leute im Vorfeld der Predigt gesagt haben, was ich gar nicht so gecheckt habe, aber es ist wirklich so. Jede Form von geistlichem Leben fängt mit Zuhören an. Ja, die ersten Jünger, die sind nur losgezogen und Jesus nachgefolgt, weil sie ihm zugehört haben. Sie haben auf sein Wort gehört, sie haben gehört, was er zu ihnen gesagt hat und deswegen sind sie aufgestanden. Wenn man das so nehmen möchte, würde man wahrscheinlich, kann man durchaus sagen, Jünger von Jesus sind eigentlich nichts anderes als Hörer, die durch die Gegend laufen. Und wir haben uns im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr viel mit Jüngerschaft beschäftigt. Und wenn wir glauben, dass es ein Defizit gibt an Jüngerschaft in unseren Gemeinden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir nicht so gut sind im Hören auf Gott und auf seine Stimme und auf sein Wort. Warum fällt uns Zuhören so schwer? Jakobus schreibt ja, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu reden, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er zuhört. Ich merke so, keiner merkt den Fehler. Es ist natürlich anders. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Warum fällt uns das so schwer, zuzuhören? Ich glaube, dass es mit dem Eisberg zu tun hat. Ja, ihr kennt dieses Bild. Ich glaube, dass 10% der Gründe, warum es uns schwerfällt zuzuhören, sozusagen oberhalb der Wasseroberfläche sind. Das sind Gründe wie, dass wir vielleicht noch nicht die richtigen Techniken gelernt haben, dass wir dieses ganz wunderbare aktive Zuhören noch nicht so gut beherrschen. Und ich sage jetzt etwas und ich hoffe, ihr glaubt mir das. Ich mag Technologie. Ich mag Smartphones. Ich habe gestern mit meiner Schwester in Chicago geskypt. Und ich freue mich, dass mein Vater in Husum seine Enkel über Skype angucken kann. Ja? Und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es sowas nicht mehr gibt. Technologie öffnet uns ganz viele tolle Türen. Aber sie schließt auch manche. Und eine davon ist das Zuhören. Wisst ihr, die beste Art und Weise, jemandem zuzuhören, ist, wenn man alle seine Sinne auf ihn konzentriert. Und das kann man nicht, wenn man so wie du den Bildschirm rausholt, die ganze Zeit auf dem Bildschirm startet und eine Nachricht während der Predigt schreibt. Spaß. Ich habe auf niemanden gezeigt, ja? Also ich habe bewusst den Gang gezeigt. Aber das viel größere Problem daran ist, das ist so das eine, ich merke das so, und ihr wisst gar nicht, was man von vorne alles sieht. Ja? Ihr wisst auch nicht, was Lehrer in der Schule alles sehen, aber anyway. Und ich kenne das ja selber, wenn ich so denke, so ich würde jetzt gerne mit meiner Frau reden, ne, und die sitzt die ganze Zeit neben mir im Auto und schreibt dann endlich mal ihre ganzen WhatsApps, weil sie zugegebenermaßen sonst kaum Zeit dafür findet, dann würde ich eigentlich manchmal lieber sagen, ey, leg das mal weg, ich möchte jetzt, dass du mir zuhörst. Aber das viel größere Problem daran noch, und das ist wissenschaftlich erwiesen, es kommen gerade ein Haufen Studien dazu raus und viele spannende Bücher von sehr renommierten Hirnforschern. Internet, Smartphones und soziale Medien verändern die Art, wie unser Gehirn verdrahtet ist. Also es ist nicht nur so, dass das irgendwie man so das Gefühl hat, ich kann mich schlechter auf eine Sache konzentrieren, sondern es ist tatsächlich so. Es ist nicht nur so, dass wir unsere Smartphones bedienen, sondern sie bedienen in gewisser Weise auch uns. Und die Strukturen im Gehirn verändern sich dahingehend, dass wir schlechter uns auf eine Sache konzentrieren können. Und das sind Probleme, die trotzdem sich oberhalb der Wasseroberfläche befinden. Aber es gibt ein viel, viel größeres Problem, das darunter ist. Und es ist das, was ich vorhin versucht habe, mit diesem Pfeil zu beschreiben. Es ist dieses Problem, dass dieser Pfeil immer wieder zur wahren Quelle oder von dem, wo ich denke, was das wahre Zentrum des Universums ist. Dass er immer wieder dahin wandert, dass er so einen natürlichen Drang hat, immer wieder zu mir zu kommen, sich um mich zu drehen und mir die Aufmerksamkeit zu geben. Wie entgehen wir dem? Wie schaffen wir das, dass wir nicht der magnetische Nordpol für dieses Messinstrument sind? Bonhoeffer schreibt dazu Folgendes. Wer lernen will zu dienen, der muss zuerst lernen, gering von sich selbst zu denken. Und Paulus schreibt dazu ganz praktisch, haltet euch nicht selbst für klug. Für manchen von euch ist das keine Herausforderung, für mich schon. Das war ein Witz, okay. Ich weiß, dass das, was Bonhoeffer und Paulus hier schreiben, herausfordernd ist. Gerade für Menschen auch, die vielleicht Schwierigkeiten mit dem Thema Selbstwert haben. Und sagt mir, oder ich sage euch als jemand, der sich mit diesen Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung auskennt, dass das herausfordernd ist. Aber ich glaube nicht, dass, wie das so oft vorgeschlagen ist, die Alternative zu ich bin nichts wert, zu der Einstellung ich bin nichts wert, dass die Alternative ist, ich bin das Zentrum der Welt und niemand ist toller und besser als ich. Alles, was ich tue, ist richtig und sinnvoll. Ich glaube nicht, dass das die Alternative ist für fehlenden Selbstwert. Sondern echtes Zuhören beginnt damit, dass wir erkennen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Jesus hat mich frei gemacht. Ich darf leben. Ich bin sündiger, als ich es je geahnt habe. Aber ich bin auch geliebter, als ich es jemals zu träumen gewagt hätte. Und deswegen, weil ich weiß, ey, ich bin auch nicht so mega klug. Ja, ich weiß, ich bin mit meiner eigenen Klugheit irgendwann auch gescheitert. Und ich musste irgendwann an diesem Kreuz zugeben, Jesus, ich bin nicht weitergekommen. Meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, meine eigene Klugheit hat mich leider nicht zu dir geführt, hat mich nicht zur Quelle des Lebens und der Zufriedenheit geführt. Weil ich das weiß, deswegen kann ich dem anderen zuhören. Ich weiß, ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Ich bin fehlerhaft, aber ich bin geliebt und ich bin befreit. Und deshalb kann ich auch die Gedanken, und die Pläne und die Wünsche des anderen anhören. Weil die wahrscheinlich auch nicht so viel besser und cleverer sind als meine. Und der, dem ich gerade zuhöre, der ist auch kein größerer Sünder als ich. Paulus sagt es ziemlich deutlich und Bonhoeffer sagt das übrigens auch. Diese Einstellung, und Paulus sagt, ich bin der größte Sünder, den es gibt, die müssen wir uns zu eigen machen. Und gleichzeitig weiß ich auch, ich bin ein geliebter Mensch Gottes. Und der andere auch. Und deswegen kann ich ihm zuhören. Und das ist das, was unter der Wasseroberfläche passieren muss. Ich glaube, wir müssen entdecken, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass wir sündiger sind, als wir es je geahnt haben. Aber auch geliebter, als wir es jemals zu träumen gewagt hätten. Und dass der andere, dem ich gerade zuhören will, auch ein geliebter Mensch Gottes ist. Und dass ich nicht besser bin als er. Und dass er deswegen auch meine Ratschläge nicht so dringend braucht, wie ich das vielleicht gerade empfinde. Und das Letzte, wie uns der hörende König hilft, bessere Zuhörer zu werden. Jakobus schreibt in diesem Vers 21, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Anders übersetzt steht da, nehmt das eingepflanzte Wort, ja, das in eure Herzen, er spricht da zu Christen, das in euch gepflanzt ist, mit Sanftmut auf. Und im Endeffekt bedeutet das, erlaub es dem Wort, erlaub es dem, was Gott über dich und zu dir sagt, dass es dich in allen deinen Bereichen deines Lebens beeinflusst. Und es geht hier um das Wort des größten Königs. Als Christen glauben wir, dass Gott unser himmlischer König ist. Der wahre König, der das erste Wort gesprochen hat und der das letzte Wort sprechen wird. Wir glauben, dass er der König ist, der jedes Recht hat zu sprechen. Und wenn es irgendein Wesen in diesem Universum gibt, das das Recht und die Autorität hat, zu jedem Menschen und zu jedem Sachverhalt etwas sagen zu können, dann ist es er. Die Bibel berichtet uns mehrfach davon, dass der Kosmos, die Galaxien und alle atomaren Strukturen durch sein Wort zusammengehalten werden. Er hat überhaupt keine Verpflichtung dazu, irgendjemandem seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Aber er tut es trotzdem. Gott ist ein Gott, der hört. Und wisst ihr was, wir brauchen das beides. Wir brauchen es, dass das Wort des Königs uns durchdringt. Und wir brauchen das Wissen darum, dass der König uns sein Ohr leiht. Wie kann das, was er sagt, unsere Seele durchdringen? Das Wort, wie das so steht, das in uns eingepflanzt wird, uns immer mehr, sich immer mehr ausbreiten in uns. Manche von euch wissen, dass ich gern Predigten von Tim Keller höre und seine Bücher lese. Und bei mir ist es mittlerweile so weit gediehen, dass du durchaus zu mir kommen könntest und sagen würdest oder mich fragst so, Till, wie ist das denn mit dem und dem Sachverhalt? Und selbst wenn Keller dazu noch nichts geschrieben hätte, könnte ich dir wahrscheinlich sagen, er würde wahrscheinlich dies und das dazu sagen. Und das ist das, was damit gemeint ist und was wir brauchen. Also nicht Keller, sondern wir brauchen das Wort Gottes. Es muss uns sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. Und das Problem dabei, oder das Gute, aber auch das Herausfordernde ist, das geht nur durch Zeit. Das geht nur dadurch, dass dieses Wort regelmäßig in unsere Gedanken kommt. Dass wir es lesen, dass wir es beten, dass wir es meditieren, dass wir es studieren. Anders geht es leider nicht. Und das Zweite, also wir brauchen es, dass diese Botschaft, dieses Wort, das in unser Herz gepflanzt ist, alle Bereiche unseres Lebens prägt. Das wird uns helfen, zuzuhören. Und das Zweite, was wir brauchen, ist das Wissen, dass dieser große König, der Schöpfer des Universums, der die Galaxien und den Kosmos zusammenhält, dass er uns hört. Und es gibt kaum jemanden, der uns das besser vor Augen führen kann als Jakobus. Nach allem, was wir so aus den Überlieferungen der frühen Kirchenväter vermuten, ist der Autor von diesem Jakobusbrief der Halbbruder von Jesus. Weißt ihr, wie es euch so geht? Ich stelle mir so eine Kindheit mit Jesus durchaus interessant vor. Ja? Also so, keine Ahnung, was Jesus so gemacht hat, so mit 6 oder 7. Irgendwie war er vielleicht auf der anderen Seite vom Fluss und die Mutter hat gerufen, Jesus, essen. Und er hat nicht den Weg über die Brücke genommen, ja, sondern einfach so. Was aber noch viel interessanter ist, ist, dass die Bibel davon berichtet, dass die Brüder von Jesus, die Geschwister, die haben gar nicht an ihn geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Steht zum Beispiel in Johannes 7, Vers 5, auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Und dann berichtet aber Paulus später davon, als er von diesen ganzen Zeugen erzählt, ist übrigens ein Brief, von dem mittlerweile die Mehrheit aller Historiker davon ausgeht, der Korintherbrief, dass er wirklich von Paulus geschrieben ist. Und da berichtet Paulus davon, dass Jesus Jakobus nach seiner Auferstehung erschienen ist. Und das ist ganz spannend, weil dieser Jakobus, der lange Zeit gezweifelt hat, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, hat irgendwann kapiert, Jesus ist der König selbst. Er ist der Schöpfer und der Beherrscher des Universums. Und dieser König ist nicht auf die Erde gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um ein Diener zu werden. Er hat seinen himmlischen Thron verlassen, er hat seine Privilegien abgegeben, um anderen Menschen zuzuhören. Und zuhören ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Diener haben kann. Jesus ist nicht gekommen, um gehört zu werden, sondern er ist gekommen, um zu hören. Er hat sich eingeschränkt, damit die ungehörten Stimmen gehört werden können. Er hat denen zugehört, die sonst ignoriert wurden. Er hat den Armen zugehört, den Kranken, den Schwachen, den Unterdrückten, den religiösen Außenseitern. Denen hat er sein Ohr geliehen. Zuhören beginnt, echtes Zuhören beginnt bei uns, wenn wir entdecken, dass wir einen himmlischen Vater haben, dass wir den König des Universums haben, der uns sein Ohr leiht und uns zuhört. Und wisst ihr was? Wir können uns immer sicher sein, dass uns dieser König hört. In jedem Moment unseres Lebens. Warum können wir uns da so sicher sein? Weil es diesen einen Moment gab, an den wir uns gleich auch im Abendmahl erinnern möchten. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus immer gehört. Jedes Mal, wenn Jesus gebetet hat, jedes Mal, wenn er etwas gedacht hat, hat der Vater im Himmel ihn gehört. Nur ein einziges Mal nicht. Es gab einen Moment in der Geschichte dieser Welt, als der Vater im Himmel seine Ohren vor seinem geliebten Sohn verschlossen hat, wo er gesagt hat, ich höre dir nicht zu. Egal ob du schreist, egal ob du weinst, ich werde es nicht hören, ich werde nicht darauf reagieren. Es war der Tag, als Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Jesus schrie zu seinem Vater und er bekam keine Antwort. Warum hat Gott seine Ohren vor Jesus verschlossen? Wisst ihr, wenn Gott wirklich der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wenn sein Wort das Erste ist, was jemals in diesem Universum gesprochen wurde und das Letzte ist, das jemals gesprochen werden wird, dann hat er jedes Recht, dass wir ihm zuhören. Und dann hat er jedes Recht, dass er spricht. Aber gleichzeitig haben wir immer wieder die Tendenz, dass wir denken, wir sind doch die Quelle des größten Glücks. Und das, was wir leisten und das, was wir lieben, ist doch das, was uns eigentlich zufrieden macht. Und nicht dieser große Gott, nicht der Schöpfer des Universums. Wisst ihr, wir sind die, die unsere Ohren und Augen vor Gott verschlossen haben. Und wir sind es, die, die es verdient hätten, dass der Vater uns nicht mehr zuhört. Aber Jesus hat an Karfreitag die Strafe dafür getragen. Wir hätten es verdient, dass Gott uns nicht mehr hört. Aber Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Er hat die Abweisung, die wir verdient haben, an seiner Stelle auf sich genommen. Jesus wurde nicht gehört. Und wisst ihr, was wir bekommen haben? Die Position, die Jesus hatte. Als das geliebte Kind des himmlischen Vaters. Jesus konnte mit voller Gewissheit sagen, und das sagt er im Johannesevangelium, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Und dieses Recht haben wir an Karfreitag bekommen. Weil er die Strafe getragen hat für unseren Ungehorsam, für unser Nichthören. Und wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er die Strafe, ich sag's mal so, für dein Nichthören getragen hat, dann darfst du dir sicher sein, dass der himmlische König dich für immer hören wird und dass er dir deine Sünden vergibt. Und das ist das, was unser Herz tief unter der Wasseroberfläche verändert. Das ist, was uns hilft, den Fokus von uns wegzuschieben und hilft, den Pfeil hinzuschieben zum anderen. Ich möchte euch zum Schluss dieser Predigt gerne das Friedensgebet vorlesen, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. Und es wird auch hier an der Wand erscheinen. Und ich lade euch einfach ein, danach einige Momente still zu sein. Und in diesen Momenten, wo es still ist, vielleicht leise dieses Gebet nochmal für dich zu beten. Und ganz besonders diesen Vers, diesen Teil, wo steht, O Herr, lass mich trachten. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. O Herr, lass mich trachten. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Lasst uns einige Momente still sein. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns hörst, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, damit er die Strafe für unser Nichthören trägt. Und wir beten gemeinsam jetzt als Gemeinde und ich bete das für uns jetzt, Herr, dass du uns zu Menschen machst, die hören. Auf dich und auf die Menschen um uns herum. Und wir brauchen da wirklich deine Hilfe, deine Kraft. Heiliger Geist, wir beten darum, dass du das groß in uns machst. Dass wir geliebte Kinder des himmlischen Vaters sind. Dass wir sündiger sind, als wir es jemals geahnt haben, aber auch geliebter, als wir je zu träumen gewagt haben. Wir beten darum, dass du das jeden Morgen neu in uns erhältst. Amen. Wir möchten jetzt gleich das Mal zusammen feiern und ich darf die Helfer schicken, zu mir nach vorne zu kommen. Und wir dürfen uns das jetzt nochmal ganz praktisch vor Augen halten. Jesus ist für uns gestorben. Und jeder, der darauf vertraut, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist, jeder, der sagt, Jesus, du bist der König und auf dich will ich hören, der ist herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und wenn du das noch nicht sagen kannst für dich, dann lade ich dich herzlich ein, darüber in den kommenden Minuten mal nachzudenken. Was hindert dich, zu diesem König zu kommen? Vielleicht magst du darüber mit Gott ins Gespräch kommen. Vielleicht magst du ein Gespräch oder ein Gebet dort vorne in Anspruch nehmen. Und wir haben das schon gehört, es gibt die Möglichkeit, dass du zu uns hier vorne in diesen Kreis kommst und mit uns feierst. Es gibt die Möglichkeit, dass du dort hinten in Richtung Ausgang an dem kleinen Tisch feierst. Es gibt die Möglichkeit, dass du hier vorne für dich beten lässt. Und wir werden auch gleich in einigen Liedern diese Herrlichkeit von dem, was Jesus für uns getan hat, nochmal ganz besonders in den Fokus nehmen. Und wir dürfen uns nochmal ganz gewiss werden. Der Vater, der uns liebt, der himmlische König, der ist jetzt da. Und er hat seinen Sohn für uns gegeben, als Beweis, als ultimatives Zeichen dafür, dass er uns liebt und uns hört. Wir möchten jetzt gemeinsam, bevor wir ins Abendmahl gehen, unsere Sünden bekennen. Und ich werde ein Gebet dazu vorlesen, das wirst du auch gleich hier vorne hinter mir sehen. Und wenn du sagst, ja, ich habe das erkannt, ich bin ein Mensch, der sündig ist, ich bin ein Mensch, der gesündigt hat und ich brauche Gottes Vergebung, dann sagst du mit mir am Ende dieses Gebetes laut Amen. Wir beten zusammen. Weil wir hier versammelt sind, um das Abendmahl zu feiern, beugen wir uns vor dir, Gott, und bekennen, allmächtiger Gott, wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen, in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das wir getan und im Guten, das wir unterlassen haben. Durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns ernstlich leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes Jesus Christus willen, der für uns starb, bitten wir dich, vergib uns alle unsere Schuld und gewähre uns, dass wir dir in einem erneuerten Leben zum Ruhm deines Namens dienen. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er befreie uns von all unseren Sünden. Er stärke uns zu allem Guten und bewahre uns zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und Gott sagt es zu uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich lese die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann tut es in Erinnerung daran, dass ich für euch gestorben bin. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott dafür und sprach: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann denkt daran, was ich für euch getan habe. Seid euch darüber also im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist, dass du uns Leben gebracht hast, dass du uns frei gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass du dein Leib hingegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und wir danken dir für diese ganz praktische und freundliche Art, dass wir uns jetzt daran erinnern können und das jetzt gemeinsam feiern können. Amen. Gott hört dich, weil Jesus für dich starb. Lass uns gemeinsam daran denken und das gemeinsam feiern. Ich lade jetzt die erste Gruppe ganz herzlich ein, zu uns nach vorne zu kommen und mit uns das Abendmahl zu feiern. Und wenn diese Gruppe sich dann so langsam verabschiedet, dann darf die nächste Gruppe nach vorne kommen und mit uns das Abendmahl feiern. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, der euch hört.